Willkommen bei Mensch Digital, dem Podcast zu Mensch und Digitalisierung. Wir sprechen mit Digitalexpertinnen und Experten über ihre Erfahrungen und zeigen, wo digitale Transformation heute schon gelingt, wer sie gestaltet, wie sie wirkt und was wir daraus lernen können.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch Digital. Mein Name ist Martin Schmiedl. Als Vorstand der GfKD begleite ich seit vielen Jahren digitale Transformationsprozesse. Und in diesem Podcast-Format spreche ich mit Menschen, die den digitalen Wandel aktiv mitgestalten. Praxisnah, offen, mit dem Blick aufs Wesentliche, den Menschen hinter der Veränderung. Denn ich bin überzeugt davon, dass Digitalisierung wirklich nur dann erfolgreich ist, wenn wir sowohl die Menschen mitnehmen, als uns auch der Technologie, ihrer Chancen und ihrer Herausforderungen auch dann mitbringen. Deswegen freue ich mich, heute Ralf Schirmeisen begrüßen zu dürfen. Er ist Chief Technologist im Healthcare-Bereich bei Hewlett-Packard Enterprise, ein echter Experte, wenn es darum geht, wie digitale Technologien sich im Gesundheitswesen auch einbringen lassen, das Gesundheitswesen auch verändern. Wir reden heute über künstliche Intelligenz, wir reden über digitale Infrastrukturen, neue Technologien und vor allen Dingen auch die Frage, gerade im Gesundheitswesen wichtig, regulatorische Anforderungen, Energieverbräuche, Nachhaltigkeit, Innovation. Ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Ralf Schirmeisen. Herzlich willkommen.
Ja, danke dir, Martin. Schön, dass ich hier dabei sein darf. Freue mich sehr. Ja.
Jetzt weiß ich schon relativ viel über dich, aber du weißt noch viel mehr über dich. Deswegen bitte ich dich kurz gerne dich einmal vorzustellen, was du so machst und was dich so jeden Tag umtreibt.
Ja, danke dir. Also du hattest ja schon gesagt, ich bin der Chief Technologist für den Gesundheitsbereich. Ich bin auch der Distinguished Technologist. Ich arbeite seit über 10 Jahren nur für den Gesundheitsbereich. Ich habe viel früher im Thema Big Data gearbeitet, um mal mein Portfolio mal darzustellen. Ich war beim Thema Smart City dabei, also einer der ersten. Ich habe in der Jury gesessen zum Beispiel bei Smart City. Wir haben damals von der Bitkom aus die Digitalstadt Darmstadt gekürt. Und danach habe ich auch ein paar Jahre danach noch in der Jury gesessen, wo wir immer die Punkte vergeben haben. Was ist die digitalste Stadt? Ich habe selber SAP, im SAP-Kompetenzcenter war ich über 5 Jahre. Das heißt, im Prinzip im ganzen Gesundheitsmarkt kommt das alles wieder zusammen. Also ich sehe sogar Krankenhäuser so als kleine Smart Cities im Prinzip. Ist ganz spannend. Ja, darüber hinaus bin ich noch im CTO-Office in den USA, also in unserer Innovation Lab und dafür im Gesundheitsbereich zuständig, und wir vernetzen uns weltweit mit Australien, die Inder, und wenn die da irgendwas im Gesundheitsbereich quasi feststellen, was da so neu aufkommt, dann versuchen wir uns Gedanken zu machen, oder wir machen uns dann Gedanken darüber, um so eine Lösung mit unserem Portfolio vielleicht zu adaptieren. Darüber hinaus, also einen Moment noch, Martin, ich bin auch noch im Enterprise-Architekten-Team hier in Deutschland, und da sind meine Kollegen aus VW, Mercedes-Bereich, Airbus und so weiter. Und wir tauschen uns untereinander aus. Und ich finde, da kann man sehr, sehr viel von profitieren. Jo, danke dir.
Jetzt ist es ja tatsächlich so, zumindest geht es mir so, dass wir immer wieder so ein Spannungsfeld erleben zwischen dem, was wir beruflich, also ich nehme mich da jetzt mal mit rein, ich bin jetzt nicht technisch so tief drin, aber so beruflich sich mit Technologien und Innovation und Digitalisierung zu beschäftigen, weltweit ja auch mit führenden Experten auszutauschen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind wir auch, also zumindest wir beide, Bürger in Deutschland, wo man über das Thema Verwaltung und Innovation, über das Thema Gesundheitswesen und Innovation durchaus streiten kann, wie denn da so der Status ist. Und ich sehe da zumindest häufig ein Spannungsfeld zwischen dem, was technisch möglich ist, und dem, was wir so täglich erleben. Gibt es denn da so persönliche Geschichten, die du erzählen kannst, wie du diese ja, enorme Spannbreite am Ende auch erlebst?
Ja, also das, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, ist eigentlich was ganz Aktuelles. Ich war letzte Woche mit unserem Sohn in der HNO-Uniklinik. Er musste da stationär eingewiesen werden. Und da konnte man halt sehr deutlich wieder sehen, wie wenig patientenfreundlich zum Beispiel so eine Klinik sein kann. Also wir sind in dieses Zimmer reingegangen, da war der Doppelzimmerpartner, der saß schon mit angezogenen Sachen da, hatte einen Koffer auf dem Schoß und wartete nur auf das Entlassen. Aber zum Entlassen muss der Arzt einmal vorbeikommen. Das letzte Arztgespräch nochmal führen, wie geht es weiter und so weiter. Ja, aber der kam einfach nicht. Und dieser Patient, der saß am Ende da mehrere Stunden, der ist jede Stunde rausgelaufen, hat dann eine Krankenschwester gefragt, wie sieht es aus? Der wurde immer wieder vertröstet. Er wusste einfach nicht, wann er rausgehen kann. Zum Glück wurde er nicht abgeholt, weil sonst hätte er ja vielleicht zu dritt oder zu viert gesessen. Ich bin nach 4 Stunden gegangen, da saß er immer noch da. Und da ist mir halt wieder aufgefallen, wie unglaublich patientenunfreundlich so eine Umgebung sein kann. Also, das ist so, ja, und das habe ich so mitgenommen als persönliches Motivation ja wieder, zu sagen, ja, da müssen wir was ändern, weil es geht ja auch.
Weil auch tatsächlich jetzt hier wieder ein Formular nicht ausgefüllt war, weil ein letzter Blickkontakt, der vorgeschrieben ist, nicht stattgefunden hatte, ne? Also es gibt so viele kleine Stellschrauben, an denen man sicherlich noch arbeiten kann, um die ja, Patientenerfahrung war es in dem Fall, tatsächlich zu verbessern. Jetzt ist das eine dieses Spannungsfeld und das andere Spannungsfeld ist, wir sind beide Vertreter der Meinung, Technologie hilft grundsätzlich. Man muss natürlich gucken, wie man sie einsetzt. Wir wissen auch, Cloud-Dienste sind durchaus sinnvoll einzusetzen. Jetzt haben wir aber auch gerade, wir bewegen uns gerade im Oktober 2025, letzte Woche gemerkt, ich mache das jetzt mal recht flapsig, aber ein Viertel vom Internet hat nicht funktioniert, ne, weil irgendwie AWS-Probleme hatte. Bei Microsoft wurden E-Mail-Konten gesperrt, also geht jetzt nicht um den einen Anbieter, der Probleme hatte, sondern immer mal wieder merken wir, wie diese Infrastruktur, auf die wir uns alle tagtäglich verlassen, auch mal nicht funktionieren kann. Wie ist denn da deine Wahrnehmung oder deine Meinung?
Ja, ich habe das ja miterlebt. Also sehr, sehr verwunderlich war, dass tatsächlich Microsoft ein E-Mail-Konto gesperrt hat eines europäischen Mitarbeiters, nur weil die oberste Administration in den USA das quasi so formuliert hatte. Das ist ja auch wirklich stark durch die Medien gegangen. Das haben sie auch nachher zurückgezogen. Allerdings hat auch Microsoft jetzt vor so ungefähr einem halben Jahr vom Europäischen Parlament auch unter Eid ausgesagt, dass wenn die NSA drüben Informationen brauchen, sie auf jeden Fall das umsetzen müssen. Ja, das ist so eine Information, wo man auch schon so ein bisschen nervös wird. Und das andere ist, was wir jetzt alle erlebt haben bei AWS. Also ich konnte mehrere Bezahloperationen nicht durchführen. Ich hatte ein Problem an der Kasse beim Supermarkt. Da merkt man schon, wie stark man abhängig ist von diesen großen Hyperscalern und wie viele Services da eigentlich schon drauf liegen. Das ist erschreckend. Also das muss man schon sagen. Und da müssen wir auf jeden Fall in Deutschland irgendwo, also das ist auch meine Meinung, irgendwo gegenlenken. Unbedingt. Ja.
Jetzt bringen wir diese beiden Themen mal zusammen. Also wir haben diese großen innovativen Technologieanbieter, Kompetenzträger. Wir haben auf der anderen Seite diese Patientenerfahrung. Jeder von uns ist ja zu Hause auch mit dem Thema Digitalisierung immer wieder beschäftigt, betroffen. Wir agieren in einer digitalen Welt. Wie erlebst du das bei dir zu Hause, wenn du da als ja, Chief Technologist dir eine Pizza bestellen möchtest?
Ja, genau. Ja, also es gibt ganz tolle Beispiele. Also, wo ich wirklich begeistert bin, wie Technologie und Digitalisierung schon funktionieren kann. Also, du hast das Pizza-Beispiel genannt. Ich bestelle meine Pizza online und ich bekomme rund um die Uhr eine Statusmeldung. Ich weiß, wann die Pizza reingefahren wird in den Ofen, wann sie wieder rauskommt, wann der Pizzabote das eingepackt hat. Ich weiß, wann der quasi ankommt bei mir vor der Haustür, wann der klingelt. Ich weiß das eine Minute vorher. Das ist für mich Digitalisierung. Booking.com zum Beispiel. Ich buche eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus irgendwo. Ich kann den Kalender gucken. Ich sehe die Preise online. Die variieren immer so ein bisschen. Ich kann danach ein bisschen spielen und meine Möglichkeiten da aussortieren. Ich kann, wenn ich buche, weiß ich, wann Booking.com mit dem Vermieter gesprochen hat. Ich kriege eine Rückmeldung bestätigt und dann bekomme ich vor der Reise noch Informationen zum Einreiseland, Visa, was auch immer, Einreisebestimmung. Und ganz spannend finde ich zum Beispiel auch das Uber-Beispiel. Wenn ich jetzt ein Taxi, also wenn man das mal so vergleicht, also früher habe ich ein Taxi bestellt. Dann hieß es, in 20 Minuten kommt es, und dann wusste ich nicht, ob ich vielleicht 10 Minuten vorher schon aus der Haustür rausgehe. Oder halt, ich stand dann ewig nochmal 20 Minuten draußen und es kam einfach nicht. Und jetzt mit Uber ist das so wunderschön. Ich sehe, ne, welcher Fahrer mich fährt. Ich weiß nicht, welches Kennzeichen der hat. Ich weiß genau, wann er im Stau steht. Und da wird immer die Zeit berechnet, wann er dann doch verspätet vielleicht ankommt. Ich kann mich genau darauf verlassen. Und dann gehe ich auch wirklich auf eine Minute erst vor der Haustür. Und das ist für mich etwas, wo ich denke, ja, ich bin auch schon ein mündiger Bürger. Und wenn ich das wieder so transferiere, so bist du auf mein Beispiel von gerade, im Krankenhaus und auf das Gesundheitssystem, dann merkt man, ja, da kann man noch einiges machen. Und ich glaube, man kann das gut weiterspielen. Ne? Das,
Lass uns den Arzt mit Sensoren ausstatten, damit der Patient weiß, wann er denn endlich kommt zur Abnahme. Sehr schön. Ja, aber nehmen wir das mal als Brücke wieder zum Thema Gesundheitswesen. Wir haben uns ein paar Fragen ausgedacht, lieber Ralf, unter der Rubrik schnell gefragt, kurz geantwortet. Also ich stelle dir ein paar Fragen und bitte um eine kurze Antwort zu so ein paar Kerngedanken, die ich mir im Vorfeld gemacht habe. Und würde diese Rubrik jetzt einmal mit dir starten zum Einstieg in unser Thema. Was glaubst du, welche drei Technologien beschleunigen heute das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen besonders?
Also, du hast gesagt, kurz geantwortet, ne?
Bitte.
Okay. Ja, für mich als erstes ist die Basis, ist KI-Technologien einsetzen als Basis. Das wird unfassbar uns schon beschleunigen, kann man sich ja gut vorstellen, auch mit den drei Beispielen gerade, die ich da genannt hatte. Das zweite ist auf jeden Fall sind die KI-Agenten. Ich glaube, dass sich hier viele noch nicht mit Agenten auseinandergesetzt haben. Und also da wird richtig viel passieren mit den Agenten. Und spannend wird es dann erst, wenn die Agenten auch noch in der Lage sind, sich zu konnektieren, also sich zu verbinden mit irgendwelchen Gerätschaften um einen herum. Das kann ja alles Mögliche sein. Und das ist, was jetzt gerade kommt. Und wenn das so möglich ist, also wenn der Agent dann die Daten von dem Gerät mit dem Large-Language-Modell verbindet, also das sind die Game Changer, wo ich wirklich sage, ja, da tut sich was, ja.
Mal gespannt drauf. Okay. Bleiben wir beim Thema KI. Nächste Frage. Ist KI im Gesundheitswesen Status heute mehr Schein oder mehr Sein?
Also das Gesundheitswesen besteht ja ausschließlich, finde ich auf jeden Fall, aus Silos und Sektoren. Ausschließlich darf man vielleicht nicht sagen, aber ich empfinde das so. Und ich sehe tatsächlich in diesen Silos und Sektoren die ersten KI-Projekte kommen. Und also das macht mich zuversichtlich. Also was noch nicht passiert ist, dass man schon so übergreifend anfängt zu denken. Aber ist ja auch ganz gut, erstmal eine Basis aufzubauen. Also es ist nicht Schein, ne, aber auch nicht Sein, sondern das ist irgendwie dazwischen. Es entwickelt sich da was, ja.
Stichwort KI-Agenten, auch gerade von dir schon genannt. Können die denn heute schon medizinisches Personal sinnvoll unterstützen?
KI-Agenten werden nicht nur medizinisches Personal unterstützen, sie werden die Ärzte extrem unterstützen, die werden die Pflegekräfte extrem unterstützen, aber auch den Patienten werden die KI-Agenten wahnsinnig unterstützen können. Und deswegen glaube ich auch, deswegen hatte ich vorhin schon gesagt, also diese Agenten, die sind für mich der Game Changer. Und da kommt richtig was und macht auch die Digitalisierung nachher deutlich einfacher. Ja, ich werde aber vielleicht aber später noch was dazu sagen, ja.
Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich will einmal noch zwei Fragen oder Themen ansprechen in dieser Rubrik, die ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen. Einmal in deiner Rolle als ja, Beschäftigter eines großen internationalen Konzerns. Hast du vorhin schon gesagt, bist du häufig auch sag ich mal, mit internationalen Kollegen im Austausch und siehst vielleicht den Vergleich zwischen Europa und USA sehr gut. Frage, stimmst du der Aussage zu, dass wir in Europa sehr gut regulieren können und in den USA die Menschen oder Unternehmen sehr gut innovieren können?
Ja, spannende Frage immer. Also ich stehe ja zwischen den Stühlen, muss man dazu sagen. Amerikanisches Unternehmen, in Deutschland arbeite ich im Gesundheitsbereich. Ich sehe in vielen Fachforen, in denen diskutiert wird, dass die ersten deutschen Professoren im medizinischen Kontext dafür plädieren, weniger auf die Datenschutzgrundverordnung zu achten, weniger Regulatorik mal zu wagen. Also um einfach mal die Innovation nach vorne zu bringen. Ich bin der Meinung, wir sollten eigentlich beides machen. Also ich glaube, wir können in Deutschland ein Alleinstellungsmerkmal schaffen, indem wir beides versuchen zu integrieren. Also es ist etwas gebremster wahrscheinlich, aber dafür ist das mit Sicherheit nachhaltiger. Deswegen, ich bin eigentlich der Fan für beides.
Okay. Zweites übergeordnetes Thema, von dem man ab und zu mal liest, was aber tatsächlich noch nicht so wirklich, sag ich mal, im Bewusstsein der Menschen, zumindest auch bei mir, nicht angekommen ist. Stichwort KI und Energieverbrauch, also Nachhaltigkeit. Ist das ein unterschätztes Problem?
Ja, auf jeden Fall. Also das muss man, also auf jeden Fall. Also KI kann natürlich Prozesse optimieren und kann auch Energieverbräuche optimieren oder Ressourcenverbrauch optimieren, mit Sicherheit. Aber da sind wir noch gar nicht. Im Moment sind wir an dem Status, wo wir einfach nur KI irgendwo quasi hinstellen und es nutzen. Aber die Energiebilanz, die du gerade angesprochen hast, die ist mit Sicherheit jetzt noch negativ. Und das wird über die Zeit sich ändern können. Und deswegen sollte man auch die KI-Projekte, die man startet, immer mit dem Auge auf, ja, wie kann ich diese Bilanz, zahlt die nachher auf die Bilanz auch ein? Dann, wenn ich Prozesse oder was ich beim Abfall zum Beispiel, wenn ich da weniger Abfall produziere, Krankenhäuser, das ist ja Wahnsinn, was, wie viele Tonnen Abfall da immer produziert werden. Wenn ich das viel besser justieren kann, ne, Wärme, Energie, Strom, Abfall, das sind so Punkte für mich, da denke ich, da kann KI viel bringen. Aber erst ein bisschen später leider. Ne?
Ja, gut. Aber ich bin mal gespannt auf die Entwicklung tatsächlich auch da, was das Thema Nachhaltigkeit auch im Beschaffungswesen wiederum anbelangt. Ne? Ist ja dann interessant auch, welche Rahmenbedingungen dann auch eventuell dann noch entstehen in der Zukunft. Vielen Dank erstmal beim Mitmachen bei dieser Rubrik. Schnell gefragt, kurz geantwortet. Komm mal ein bisschen in die Tiefe rein. Du hattest vorhin dieses schöne Beispiel mit Uber. Die Krankenhäuser von heute sind ja noch nicht ganz so durchdigitalisiert. Wir haben vorhin dieses Beispiel von dir gehört, mit dem Patienten, der stundenlang auf den Arzt wartet, der Arzt, der eben noch keinen Sensor an sich trägt, damit der Patient weiß, der kommt gleich um die Ecke und entlässt mich endlich. Wie stellst denn du dir das ideale Krankenhaus vor mit den technischen Möglichkeiten, die heute existieren? Wie Uber nur in weiß oder wie darf ich das verstehen?
Ja, genau. Das ist eine gute Analogie. Also, ja, natürlich. Also, dass man muss bei der Planung, bei der Digitalisierung tatsächlich dann mal davon ausgehen, wo ist mein Zielbild? Und das Zielbild, wenn man sich das einfach mal ein bisschen provokant überlegt, ist vielleicht so ein Uber mit den ganzen Services, mit den ganzen Informationen, die ich da drum habe. Und Uber integriert diese Informationen einfach. Also, die kann auch mit allen möglichen Komponenten drumherum kommunizieren und versteht auch immer mehr. Es wird ja, da tut sich viel. Und wenn ich mir das jetzt projiziere auf so ein Krankenhaus, wenn ich in der Lage bin, tatsächlich so ein integriertes Kapazitätsmanagement, eine integrierte Leistungsplanung umzusetzen, und zwar aus jeder Sicht heraus, also vom Patienten aus, also ich weiß immer, die Informationen sind ja eigentlich da. Das ist so. Ich weiß zum Beispiel, meine Blutwerte aus dem Labor kommen. Der Informationssatz ist ja da. Wenn ich den aber dem Patienten mal eben zur Verfügung stelle, er weiß, Blutwerte sind, ich kann sogar die Blutwerte dem Patienten schon schicken. Er kann ja selber drauf schauen. Das ist ja ein mündiger Patient. Kommt sowieso zunehmend immer mehr. Ich weiß zum Beispiel, wann der Arzt den Arztbrief geschrieben hat. Ich kann ihn vielleicht sogar schon querlesen. Ich weiß, wann die Betten frei sind, wann ich irgendwelche Termine habe, wenn sich Termine verschieben. Einfach nur rein aus der Patientensicht heraus. Also wenn man dann das noch überlegt, für die Pflegekraft das Gleiche in grün. Ne? Ich weiß immer mehr, wo die Materialien sind, wo die Geräte sich befinden, wann die nächsten Termine anstehen, was ich regelmäßig verändern soll, aufbauen soll, umbauen soll, abholen soll oder was auch immer, und für Ärzte sowieso. Also ich glaube, dass wenn man von diesem Leitbild mal ausgeht und dann die Projekte nach und nach so ein bisschen runterfallen lässt und sagt, wie kann ich mein Zielbild erreichen? Und mit KI, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, es ist ja viel einfacher, die Daten dann zu bekommen und auch die Datensätze zu verstehen.
Tatsächlich fällt mir da als Kaufmann schon auch das Schlagwort Effizienz und Produktivität ein, ne? Und damit einhergehen, und das ist ja ein Riesenthema im Gesundheitssektor, das Thema Kosten. Siehst du da auch Kostensparpotenziale in Krankenhäusern insbesondere?
Ja, das ist spannend. Also das Schwierige ist momentan, KI kostet natürlich auch Geld, ne? Und das ist ja. Und die KI-Projekte, die brauchen auch ein bisschen. Ne? Das ist ja nicht mal eben so schnell umgesetzt. Da muss man schon vorher etwas investieren. Die Prozesse, die man dann verbessern kann, die liegen schon fast ein bisschen auf der Hand. Also die Prozesse können besser werden. Was man als erstes auf jeden Fall erreichen kann, und das finde ich das Wichtigste, dass die jeweiligen Pflegekräfte oder Ärzte tatsächlich mehr Zeit haben, nachher mit den Patienten zu reden. Wenn man nicht diese ganzen administrativen Tätigkeiten hat, den automatischen Arztbrief schreiben, dass alles automatisch über KI gemacht wird. Da sitzen wir gerade mit Startup zusammen und arbeiten das. Das wird sich irgendwo dann auch wieder monetär abbilden lassen. Ne? Aber das jetzt vorher schon zu berechnen, bin ich auch schon ein paar Mal gefragt worden, ist sehr, sehr schwierig gerade. Da müsste man aber, das wäre so der nächste Schritt, wenn man sich mal ransetzt, die Prozesse zu optimieren und dann auch zu berechnen, was die Einsparpotenzial ist. Ja.
Bleiben wir mal bei den Prozessen, weil ich glaube, also das ist tatsächlich ein Thema, mit dem wir uns auch bei uns in unserem kleinen Unternehmen auch häufig beschäftigen. Was können wir automatisieren? Was können wir priorisieren? Und es gibt da ja so einen Leitspruch, der heißt eigentlich Ambulanz vor stationär, ne? Oder ambulant vor stationärer Behandlung. Jetzt sagst du ja digital vor Ambulanz vor stationär. Kannst du das vielleicht einmal kurz erläutern?
Ja, genau. Das ist so, ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt und habe so ein bisschen drüber nachgedacht und habe gedacht, ja, digital vor Ambulanz, vor stationär ist eigentlich der neue Leitspruch. Also wenn ich mir überlege, ich möchte die Effizienz im Gesundheitssystem steigern, heißt das eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Krankheit habe oder ich fühle mich unwohl, dass ich den Prozess eigentlich digital starten muss. Das heißt, ich logge mich irgendwo ein, ich schaue in meine App oder was auch immer. Und da sind erstmal meine Grunddaten sowieso vorhanden und dann kann ich vielleicht erstmal geht es sowieso um gesunde Haltung. Das ist ja, haben wir gar nicht drüber geredet. Also eigentlich soll man ja gar nicht krank werden, aber man kann ja digital schon, da gibt es ja von der DiGA schon tolle Apps, ne, dass man sich so ein bisschen gesund erhalten kann. Und das wird ja weiter gesteigert. Und dass ich dann aber bei den ersten Krankheitssymptomen tatsächlich, wir haben ja schon das erste Beispiel in einem Krankenhaus mal bearbeitet, wo es um digitale Arztavatare geht. Und dass ich mit meinem Avatar rede auf meiner Handy-App und der so die Standardfrage einfach mal durchfrage. Aber der ist natürlich auch pfiffig, der weiß auch schon viel mehr im Kontext, der kennt meine Grunddaten und kann da tatsächlich sehr, sehr gute Informationen schon mit mir weitergeben. Also es gibt ja auch Studien, wo so drinsteht, dass man 20 bis 30% der Anfragen eigentlich mit so einem Avatar quasi schon so, ja, hört sich blöd an, erledigen oder so, auf jeden Fall abhandeln kann. Und dann geht der Schritt zur Ambulanz, aber die Ambulanz hat alle Informationen schon. Ja, das kann man sich dann gut vorstellen. Die Informationen sind da. Also bei meinem Arzt, wo ich dann hingehe, der hat von dem Avatar die Zusammenfassung, dann meine Zusammenfassung, ist alles schon da. Ich muss nicht alles doppelt reden. Ja, und dann geht es vielleicht weiter, dann stationär. Das heißt also, ich muss vielleicht operiert werden oder wie auch immer. Da ist aber auch alles schon da. Das heißt, der gesamte Prozess, wenn ich den von vornherein digital starte, kann das sich durchziehen wie eine Kette. Und deswegen, ja, und wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, dann, ja, das hat wirklich Potenzial. Deswegen ist mein neuer Leitspruch hier tatsächlich auch, ja, digital vor ambulant, vor stationär. Ja.
Da kommt dieser Begriff des Silos mir wieder in den Kopf, den du vorhin ja erwähnt hast, ne? Dass man diese Silos aufbricht und tatsächlich von Schritt für Schritt auf der Patientenreise im Grunde genommen, ne? Die Daten immer wieder mitnimmt und am Ende tatsächlich sicherlich für alle Seiten, auch für die Patienten, kann es ja durchaus nervig sein, seine Geschichte zum dritten Mal zu erzählen.
Ja, ich habe
Wieder.
schon bei mir gesehen, wie deine Augen aufgegangen sind. Ja, natürlich. Ich brauche es nicht dreimal
Ja,
erzählen. Ja,
genau.
das erleichtert natürlich. Also es ist ja, man hat ja aber viel über die Patient Journey oder wie du sagst, Patientenreise geredet. Ja, aber das ist zum Beispiel der Ansatz. Ne? Da kann man damit anfangen. Ja.
Ja, spannend. Okay. Jetzt bist du ja tatsächlich da auch ja operativ in KI-Projekten drin bei euren Kunden und mit euren Partnern. Was sind denn da so deine ersten Erfahrungen, die du uns mitgeben kannst?
Ja, also KI-Projekte in dem Gesundheitswesen teilen sich so ein bisschen auf. Also wir haben einen riesengroßen Bereich Forschung und Lehre. Den vergisst man manchmal so ein bisschen dabei, wenn man über Krankenhäuser redet, aber es ist wirklich ein riesiger Bereich. Und wir sind von HPE ja im Thema Supercomputing die Nummer 1 weltweit. Wir haben halt vor ein paar Jahren Macquarie und SGI aufgekauft. Und das heißt, also diese ganzen Forschungscomputer, in den Top 10 sind die ersten 6 unsere, glaube ich. Erinnert mich manchmal so ein bisschen. Aber so ungefähr ist das. Da sind ja wenn jede Menge Forschungsprojekte aus dem Gesundheitsbereich, Genomsequenzierung und was weiß ich, was da alles berechnet wird, das wird auf diese riesengroßen Computern umgesetzt. Teilweise stehen die zentral und die Ärzte können darauf zugreifen. Teilweise fangen die Kliniken, also größere Universitätskliniken an und bauen sich so einen kleinen Supercomputer. auch entsprechend Zentrum, wo dann quasi lokale Forschungsprojekte stattfinden können. Das ist zum Beispiel eins unserer Stärke in diesem Supercomputing-Bereich. Ja, und sonst ganz spannend sind natürlich wirklich die KI-Projekte, die wir mit umsetzen. Also so zum Beispiel finde ich ja auf jeden Fall spannend, immer für eine Universität, für ein Universitätsklinikum haben wir zum Beispiel das Thema der Lungenkarzinom-Behandlung jetzt mit dem sind wir angegangen oder schon ein bisschen länger. Sogar da geht es darum, irgendwann ist die Immuntherapie, die allgemeine Immuntherapie funktioniert irgendwann nicht mehr. Und dann hat man eigentlich nicht mehr viel Zeit. Da muss man eine sehr individuelle Immuntherapie entwickeln für diese Person. Also man muss wirklich das Genom dieser Person analysieren. Und das geht üblicherweise von einer Abteilung zur nächsten Abteilung. Da geht es zum Onkologen, zum Pathologen und was weiß ich. Und da vergeht wahnsinnig viel Zeit. Also da vergehen Wochen. Und was wir da jetzt umgesetzt haben, ist, dass wir so unsere private Cloud-KI, das private Cloud-KI-System genommen haben. Das ist ein voll integriertes System, wo man sofort starten kann. Also alle Softwarekomponenten, die ich brauche für KI, natürlich die Infrastruktur und drunter, das ist alles mit drin. Und wir sind dann in der Lage jetzt gewesen, ziemlich schnell diese einzelnen Abteilungen gemeinsam auf dieses eine KI-System draufzulegen und die gleichzeitig an dem gleichen Genom arbeiten konnten. Und so kann man sich vorstellen, eine wahnsinnige Zeitersparnis ist da entstanden. Und das ist im Prinzip schon jetzt schon ein Alleinstellungsmerkmal für diese Uniklinik, dass sie innerhalb von wenigen Tagen, die Tage variieren so ein bisschen, je nach, wie es analysiert wird, aber innerhalb von wenigen Tagen, dass man da eine individuelle Medizin, Immuntherapie quasi aufbauen kann. Und da merkt man so richtig, boah, das hat richtig, also da merkt man, was das funktioniert. Und das, was unser Stückchen dabei ist, ist natürlich, dass wir so eine voll integrierte KI-Lösung einfach dahinstellen, wo der Arzt quasi innerhalb von ein paar Tagen sofort loslegen kann. Weil sonst dauert es einfach, so eine Umgebung aufzubauen.
Würdest du so weit gehen, dass das, jetzt kommen ein paar Fremdworte, die ich gerne jetzt mal einbringe, ist das revolutionär, ist das ein Game Changer hier an der Stelle, von dem man schon reden kann, weil eben diese Verknüpfung, im Zweifel auch mit KI-Agenten auch zu arbeiten, die Automatisierung der Prozesse, die Beschleunigung der Prozesse so ja, fundamental sind, dass man wirklich von Revolution oder Game Changer nennen sprechen kann.
Ja, ist so ein bisschen so. Ne? Das ist, also ich habe eine wahnsinnige Compute Power vor Ort. Die habe ich ja normalerweise gar nicht. Üblicherweise ist in den Kliniken mal jeder Professor oder jede Abteilung hat so seinen eigenen Computer. Da wird drauf gerechnet so ein bisschen. Ich verbinde das hier. Das ist revolutionär. Ist auch so ein bisschen immer so, ja, was Neues auch in den Kliniken, etwas zu integrieren und gemeinsam irgendwo dran zu arbeiten. Das ist versteckt revolutionär, muss ich mal sagen. Ja, aber natürlich, daran sieht man einfach, ne, was das bringen kann, die Prozesse zu verbessern, zu verkürzen. Und am Ende ist es ja für den Patienten, das ist überlebenswichtig, darf ich mal auch dazu sagen. Also da kommt richtig was zusammen. Ja. Wir haben auch ein anderes tolles Beispiel. Also das ist so ein bisschen, was wir gerade gemacht haben, klingt total banal, aber wir haben so Krankschreibungen, da gibt es ja immer diese Krankschreibungen und Überweisungszettelchen, teilweise gibt es ja jetzt nicht mehr, aber die liegen viel in den Krankenhäusern rum und die haben wir einfach mal, hieß so, könnt ihr die einscannen und also mit einem Large-Language-Modell vielleicht hinterlegt, weil da schreibt häufig nur einer da was darauf oder das Häkchen ist irgendwie so ein bisschen schräg gesetzt. Und diese klassischen Scanner-Tools, die können es gar nicht, die können das nicht lesen. Und da haben wir mal ein Beispiel gezeigt, innerhalb von 1,5 Wochen oder eigentlich fast eine Woche nur, haben wir so das richtige Large Language Model da rausgesucht. Wir können diese Zettel einscannen und verstehen den gesamten Inhalt. Das heißt also, für Abrechnungssysteme können wir die Daten mit dem Large Language Modell ganz leicht aufbereiten. Und da hat die Klinik dann gesagt, jetzt verstehe ich ja sogar alle Datensätze, die da drauf sind, da kann ich ja noch viel mehr mitmachen. Und das ist aber auch so ein schönes Beispiel. Das ist innerhalb von einer Woche, also anderthalb vielleicht, sind wir damit fertig gewesen, weil wir auf so einem fertig integrierten KI-System gearbeitet haben. Ich muss mir keine Gedanken machen, wie ich das Large Language Modell da drauf kriege, wie ich das im produktiven Betrieb übernehme. Das ist alles da. Ja, und das ist ein tolles Beispiel, finde ich auf jeden Fall.
Jetzt bildet sich tatsächlich durch deine Erzählung, durch deine Beispiele bei mir so ein Bild im Kopf. Das finde ich jetzt sehr spannend und hoffe, dass du mich jetzt nicht gleich als verrückt abkanzelst. Könnte man in der Theorie von einem KI-betriebenen Krankenhaus sprechen. Also wir reden über standardisierte Prozesse, wir reden über immer wieder die gleichen Fälle, die Patientenreise ist standardisierbar. Natürlich muss am Ende, müssen Experten da sein, müssen Menschen umsorgt werden, das ist alles gar nicht die Frage, aber das Thema Abläufe tatsächlich so zu professionalisieren, am Ende ist es eine Professionalisierung, dass man sagt, wir sind in allem viel schneller, wir sind in allem viel besser, auch qualitativ. Ist das eine Utopie oder ist das, geht das in die richtige Richtung, der Gedanke?
Ja, also auf jeden Fall. Also schwierig ist es manchmal bei uns in der Landschaft, wie man so ein Krankenhaus gerade betreibt. Das ist völlig unterschiedlich. Jeder hat irgendeine andere Programme und Tools. Durch KI bin ich in der Lage, auf einmal die Informationen zu verbinden. Wir haben ja jahrelang über Interoperabilität geredet, Schnittstellen das miteinander zu verbinden. Und wenn ich jetzt diesen Datensatz auch noch mit wirklich mit Large Language Modelle, mit Agenten verbinde und auch den Sinn hinter dieser Datensätze verstehe. Also ich muss mir keine Gedanken machen, ob ein Datum irgendwie so rum oder so rum geschrieben wird oder ob Werte mit zwei Nullen vorne dann sind oder nicht. Ja, natürlich. Es wird da auch was Neues passieren. Also die Krankenhäuser werden nicht alleine ein KI-betriebenes Krankenhaus als eine Lösung kaufen, aber sie werden sich dahin entwickeln. Weiterhin individuell, weil sie natürlich bestehende Investitionen natürlich weiterhin tragen wollen. Ist ja logisch, macht ja auch Sinn. Aber durch KI kann ich es plötzlich verbinden und verstehen. Und deswegen, da tut sich richtig was. Also ich habe so das Gefühl, einmal bei Forschung und Lehre tut sich viel.
Ja,
in dem Bereich, das wird, ich erlebe das manchmal, wenn man in den Kongressen sitzt, oder ich diskutiere dann in den Universitätskliniken mit den Forschern, die Potenziale sind enorm, aber natürlich viel wichtiger ist, finde ich auf jeden Fall, gerade die Prozesse anzugehen. Also wirklich als Turnkey-Krankenhaus quasi so eine KI-Umgebung aufzubauen. Ja, und da unterstützen wir natürlich von HPE die Krankenhäuser mit den ganzen Tools, die ich da unten drunter brauche. So trivial ist es nicht, darf man nicht vergessen, so eine Umgebung aufzubauen. Ein schönes Beispiel ist immer, zum Beispiel, wir reden jetzt plötzlich über Verbindung zwischen KI-Komponenten, Prozessoren über InfiniBand. Ja, weil das muss so schnell gehen, das kann kein normales Netzwerk mehr. Aber InfiniBand kann natürlich kein Mensch in einem Krankenhaus. Also ich muss Gedanken machen, wie kriege ich dann das ganze Know-how transferiert, oder ich komme mehr so zu so As-a-Service-Gedanken, dass man sagt, ich nehme das einfach von euch mit und ihr wartet das einfach und skaliert das nachher auch und in der Größe könnt es auch verändern. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen so integriert in seinen allgemeinen Alltag und obendrauf legt man die klinischen Applikationen obendrauf, KI-mäßig, ja, da tut sich richtig viel.
Spannend. Ich will noch kurz zwei Aspekte technischer Art nur erwähnen und dann hast du sicherlich auch eine Antwort drauf. Und dann müssen wir leider, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, schon fast zum Ende unserer Unterhaltung kommen für heute. Wir könnten noch 2 Stunden weiter reden. Das Stichwort Vernetzung 5G, Daten, Volumina auch managen, hast du auch gerade schon angesprochen, ist ein Thema, was mich interessiert. Und das andere ist, gerade weil wir über das Gesundheitswesen sprechen, gerade weil wir über Krankenhäuser sprechen, das Thema Sicherheit, tatsächlich Infrastruktur kritischer Art muss geschützt werden, gerade wenn es um Patientendaten geht, da glaube ich, darf man gar keinen Müh von abweichen. Wie unterstützt ihr da von HPE oder was ist da euer Ansatz, eure Haltung zu den beiden
Punkten? Ja, genau. Also wir haben jetzt nur über KI oder viel über KI geredet. Das ist natürlich nur so ein Teilaspekt. Das Thema Sicherheit und Datenschutz ist extrem wichtig. Was wir, also wir sind inzwischen durch den Zukauf von Uniper, sind wir jetzt weltweit der größte WLAN-Hersteller oder Anbieter. Wir sind in vielen, vielen Krankenhäusern mit unseren Lösungen schon vertreten. Und durch Uniper kommen doch so Komponenten wie autonomes Netzwerkmanagement mit Security-Komponenten. Also wir können hunderte von iPads, die im Krankenhaus rumlaufen, die können wir einfach autonom verwalten. Da muss sich keiner mehr drum kümmern. Dann haben wir so Themen wie Mikrosegmentierung, ne? Dass ich wirklich, wenn ein Einbrecher oder Angreifer dann reinkommt in das Netzwerk, immer nur sich in diesem kleinen Mikrosegment bewegt. Wir haben mit Certo eine Lösung, wo wir Krankenhäuser minutenweise zurückspülen können, bis zu dem Angriff, der da war.
Ja, cool. Ja.
Das finde ich eine wahnsinnig tolle Lösung. Also ja. Ne, da wird man angegriffen und ich bin in der Lage, tatsächlich das wieder zurückzufahren. Ja, und dann haben wir auch so Partnerlösungen wie QuantPi, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir die Datenschutzgrundverordnung, KI-mäßig hinterlegt ist,
ja.
Oder auch die ganze Regulatorik im Gesundheitsbereich, und die überprüft am laufenden Meter, bin ich regulatorisch auf dem richtigen Bereich, muss ich irgendwo nachbessern. Und das gehört für mich sowieso als Muss dazu, dass man parallel so ein KI-Modell laufen lässt, dass es immer überprüft, bin ich regulatorisch sauber oder nicht.
Ja,
und das ist eine ganz tolle Lösung. Ja, und das, am Ende hast du noch privat KI 5G
ja.
noch erwähnt. Ja, also das ist genau das, der Datensatz soll in der Klinik bleiben. Ich
genau.
sehe immer viele, viele Beispiele, dass die Deutsche Telekom, die baut viele private 5G-Netzwerke in den Krankenhäusern auf. Ich glaube, da muss man so gucken, dass man so ein bisschen so, wir hatten ja vorhin mal über die Hyperscaler geredet, dass man da einfach auch da autonom bleibt. Also das sind auch so Themen, die wir gerne mit adressieren. Ja? Einiges. Portfolio ist groß.
Also das ist aber tatsächlich das Fundament für das Thema in Richtung KI-betriebenes Krankenhaus. Das kann man durchaus mit euch mal angehen. Ich finde das Gespräch, ich habe es gerade schon gesagt, könnte jetzt noch 3 Stunden weitersprechen mit dir, schaffen wir jetzt leider nicht. Wir müssen zu einer Rubrik kommen, die eine meiner Lieblingsrubriken ist bei unserem Podcast, nämlich Entweder oder. Da stelle ich dir jetzt tatsächlich Alternativen vor, die kannst du gerne beantworten, eindeutig, oder sagst, was für ein Quatschschmiede, stell dir die Frage nochmal anders. Und zu dieser Rubrik möchte ich dich jetzt gerne einladen, die zu beantworten.
Ich probiere es.
fangen wir an. Erste Frage, künstliche Intelligenz oder menschliche Intuition?
Ja, für mich ganz klar menschliche Intuition. Also das steht vor allem. Und künstliche Intelligenz ist Mittel zum Zweck. Mehr nicht. Am Ende muss man auf den Mensch vertrauen. Das ist für mich ganz wichtig. Ja? Da kann ich ganz klar antworten. Danke für die Frage.
Ja. Nächste Frage. Bequemlichkeit oder digitale Souveränität?
Ja, das klingt ja schon so ein bisschen raus. Ich hatte am Anfang ja schon gesagt. Also natürlich digitale Souveränität. Das ist für mich das Wichtigste. Bequemlichkeit finde ich da eher sogar unglücklich. Ist vielleicht auch ein blödes Wort vielleicht. Ne? Bequemlichkeit, da kann man natürlich auch sagen, schnell starten ja. Oder so.
Ja, das ist, also schon, da muss ich kurz, ne, kurz einhaken, weil es ist tatsächlich diese schnelle Verfügbarkeit von den bekannten Angeboten. Kaufe ich das ein oder muss ich mir ein paar mehr Gedanken machen, um wirklich diese Forderung, die ja gerne erhoben wird, digitale Souveränität eben zu behalten, ne?
Nein, also ganz klar, digitale Souveränität ist für mich extrem wichtig. Ja.
Nächste Frage. Cloud oder On-Premise?
Ja, also ich hatte vorhin mal gesagt, dass ich mit meinen Kollegen aus den anderen Bereichen, Branchen zusammenarbeite. Die sind ja früher Cloud First und sind ja alle in die Cloud gerannt. Die kommen ja jetzt gerade alle wieder. Ja. Nicht mit allem, sondern mit einem Teil. Ja, einfach aufgrund der Informationen, dass man alles so liest in der Zeitung. Ja, ja. Also für mich ist es ganz klar Hybrid. Es wird gemischt sein. Und ich habe jetzt leider schon das eine oder andere Krankenhaus gehört, das jetzt auch mit Cloud First angefangen hat, wo ich gedacht habe, bitte nicht. Warum nicht aus den Fehlern lernen? Mach es von vornherein Hybrid. Ja. Also da kann ich leider nur Hybrid dazwischen
antworten. Sehr gut. Auch Widerspruch oder nicht? Schauen wir mal. DSGVO oder Innovation?
Ja. Also ich habe Projekte gesehen, wo vom ersten Tag an ein Jurist mit drin sitzt und das sieht sich dann einfach. Ich sag's mal so ganz frech. Lass uns erst die Innovation machen und dann mit den Juristen reden und dann findet man tolle Kompromisse, ja, die auf beiden Seiten valide sind und dann kann man auch starten. Also Innovation natürlich.
Gut, alles klar. Reparaturbetrieb oder Gesunderhaltung?
Ja, das ist, die Krankenhäuser sind nur im Reparaturbetrieb, nichts anderes. Und es muss sich unbedingt ändern zur Gesunderhaltung. Und eigentlich will es ja auch jeder. Deswegen ist die Antwort eigentlich selbst erklärt, natürlich ist es Gesunderhaltung. Ne? Und da geht es aber auch hin und da muss es auch hingehen. Ne? Aber da sind wir gerade, also lange noch gar nicht. Ne?
2 Fragen noch, auch so ein bisschen außerhalb der Themen, die wir bis jetzt behandelt haben. Aber trotzdem interessiert mich da deine Meinung. Hospital at home oder Hospital in der Region?
Ja, es gibt viele Initiativen, die nennen sich Hospital at Home, Mobile Hospital oder ja, wie auch immer, wie man das dann alle so nennt. Ich bin ein Fan davon, immer noch das Krankenhaus in der Region zu haben, um dann am Ende tatsächlich mit jemandem zu sprechen. Also ich hatte ja vorhin gesagt, man soll digitalen Einstieg finden, aber dann ist aber auch gut, irgendwann muss ich mit Personen mal reden. Also deswegen glaube ich schon, das Hospital in der Region ist mir sehr wichtig. Ja, wobei Hospital at Home wird auch kommen, also da machen wir uns nichts vor.
Letzte Frage in der Rubrik, freundlicher Pflegeroboter oder überlastete Pflegekraft?
Ja, wenn ich dann mein Eingangsbeispiel nehme von unserem Sohn in der HNO-Klinik, wir waren ja, bevor wir das Zimmer gegangen sind, haben wir mit einer überlasteten Pflegekraft geredet, die dann zu dem Arzt sagte, mein kleines Doktorchen, was willst du denn jetzt schon wieder von mir? Und man sitzt so dazwischen und das war einfach grundsätzlich viel zu viel. Ich würde einfach mich freuen, wenn wir eine freundliche Pflegekraft haben, ja, die durch digital entlastet ist, die dann wieder Zeit hat dafür. Also das ist so ein bisschen, ja.
Stell dir das mal vor. Das ist natürlich ein schönes Bild zum Abschluss unseres Gesprächs. Vielen Dank, dass du auch diese Rubrik mitgemacht hast, lieber Ralf. Vielen Dank, dass du dieses Gespräch mit mir mitgemacht hast. Ich versuche mal, meine Schlagworte, die ich mir gemerkt habe, zusammenzufassen. Wir haben ganz viel über KI gesprochen und die Möglichkeiten, die sich durch KI, KI-Agenten und vor allen Dingen eben die Integration, ne, der Systeme und der Informationen und Daten auch ergeben. Ich glaube, da liegt ganz, ganz viel Potenzial noch vor uns. Wir sind noch lange nicht da. Ich glaube aber, was du vorhin gesagt hast, es liegt vieles mittlerweile auf der Hand und ist greifbarer geworden, wenn es um das Thema digitale Transformation, Innovation, KI im Gesundheitswesen, insbesondere im Krankenhauswesen geht. Vielen Dank für die Einblicke, lieber Ralf Schirmeisen, und danke, dass du dieses Gespräch mit mir geführt hast.
Ja, vielen Dank dir, Martin. Also mir hat es wirklich, was für eine Freude. Ich hätte auch gerne noch länger mit dir geredet, aber du hast recht, irgendwann ist mal Schluss. Also ich kann wirklich nur sagen, Thema Digitalisierung im Krankenhaus, bitte einfach mal machen. Das ist so meine Devise bei sowas, ja.
Alle Informationen zu dieser Folge und rund um Mensch Digital oder die GfKD AG finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne oder bewerten Sie uns. Unser Format heißt Mensch Digital. Und weil wir möchten, dass wir Menschen uns in der digitalen Arbeitswelt, der Lernwelt und der Lebenswelt auch in Zukunft zurechtfinden, bleiben Sie gerne menschlich. Bis bald!